Backspin. Moin und hallo, mein Name ist Nico Backspin. Bei mir ist Kevin Backspin. Mein Neffe. Mein Sohn klingt so hart. Mein Cousin. Und wir sitzen hier zusammen in der Backspin-Redaktion. Und das heißt, es ist wieder Zeit für Backspin Stammtisch. Das Format, in dem wir beide über die Themen reden, die Deutsch- und International-Rap beschäftigen. Und Kevin hat zusammen mit seinem Team fleißige Recherche gemacht, denn Basis von diesem ganzen Format ist es ja auch, und deswegen treffen wir uns regelmäßig am Stammtisch, dass ich ja und Kevin, also wir uns selten sehen, weil wir beide mal sehr viel zu tun haben und sehr viel unterwegs sind. Also ich mehr als du. Hm. Und das ist der Punkt, an dem wir gemeinsam mal austauschen über das, was passiert ist.
Richtig. Mit anderen Worten, kurzer gesagt, ich hocke den ganzen Tag im Büro und Nico macht den spaßigen Teil dieses komischen Medienhampelmanns-Berufs.
Ja, ich mache diesen mega coolen, der, wo man die ganze Zeit Fotos überall macht und so.
Ja, genau. Nee, ich kann nicht. Ich habe noch ein Meeting.
Ja, genau. Ich bin jetzt auch raus, Meeting. Ich weiß nicht, ob ich heute noch reinkomme.
Nee, ich habe noch Business Lunch.
Ja, hatte ich gestern. War gut.
Wow.
Ja, habe ich auch 2 Fotos von gepostet.
Entschuldigung, kann ich bitte die Rechnung haben?
Ja, genau. Dann kann ich mir einen Bewirtungsbeleg, sehr wichtig.
So einer bist du, ne?
Steuerlich, ja klar, steuerlich absetzbar.
Machst du das per App? Oder sammelst du Belege so richtig?
Ich habe ja quasi Leute, die das für mich machen.
Klar, hast du Leute, die das für dich machen.
Genau, deswegen gebe ich da einfach Belege hin.
Ja, so richtig schön sympathisch. Ja.
Ich merke auch immer, dass wir nicht anfangen, so von den Dingen aus meinem Leben zu erzählen, dass das, also, naja, klingt manchmal nicht so, wie es sollte.
Das ist das Fundament, auf dem dieser Podcast gebaut ist, Nico.
Genau, stimmt eigentlich auch, ne? Wo warst du denn schon wieder in den letzten 2 Wochen eigentlich?
In den letzten 2 Wochen? Ich war, lass mich kurz überreden. Ich war, eigentlich nur kurz zwischendurch in Berlin, aber privat.
Ja.
Ich glaube, sonst war ich in Hamburg die ganze
Zeit.
Sonst
hast du ja jeden Morgen Club Mate gekauft und bist Richtung Büro geschlendert und hast hier irgendwo Glaspfand.
Nee, morgens kaufe ich immer im gleichen scheiß Bäckerladen, weil ich irgendwie immer zu spät aufstehe, dass ich nicht mehr frühstücken kann. Und da kaufe ich mir dann so ein belegtes Käsebrötchen, da ist dann so eine Gurke drauf, die viel zu fett geschnitten ist und die ist dann eiskalt, sodass man nicht reinbeißen kann. Und die ist natürlich auch komplett ohne Salz oder so, die schmeckt einfach nach Wasser. Und das ist deutsche, da können wir eine eigene Folge zu aufnehmen, so das, was deutsche Bäcker in ihrer Auslage anbieten.
Was machen die eigentlich beruflich, frage ich mich manchmal.
Die sollten mal über Hip-Hop reden, da werden sie besser bei aufgehoben.
Die sollten auf jeden Fall mal auch ihren Job anders machen. Ich vermeide das auch ziemlich krass. Ich habe zum Beispiel, also hier immer, keine Ahnung, Hauptbahnhof, ICE Berlin, dann auch morgens noch schnell Brötchen. Und damit habe ich irgendwann aufgehört, weil es einfach nichts gibt. Ich bin mittlerweile ganz...
Direkt Chicken Nuggets, ne?
Nee, lieber. Gar nicht. Da ist so, guck mal, das ist ein Bäcker. Und da war ich dann immer auf der Butterbrezel. Und dann habe ich irgendwann gedacht, da war jeden Morgen, oder nicht hier, aber immer so Butter auch. Boah. So. Und dann gehe ich jetzt immer zu dem Mr. Clou, ist das, glaube ich. Das ist da, wo es die Fruitshakes und sowas alles gibt. Und dann geht es so, und jetzt schöne Grüße an Martin Backspin, gibt es immer so einen veganen Fruchtbecher mit Soja, das so ein bisschen Crumble drin und dann so ein bisschen Obst drüber. So. Und das ist dann immer mein Frühstück, mit dem ich quasi in den Tag starte. Und es fühlt sich gut an.
Edel. Bei Mr. Clou gibt es sehr guten, für die Erkälteten unter euch, da gibt es sehr guten Ingwertee an Bahnhöfen.
Genau.
Wenn man Bock auf sowas Stimmt hat, auch, sollte ja. man da hingehen.
Ja.
Und,
ja, aber alles andere noch? Ist ja Schmodder.
Aber,
wenn ich
aber generell bei Bäckern kann ich jetzt, habe ich die Erfahrung gemacht, Müsli-Stangen mit Brie und so Himbeermarmelade oder sowas.
Ja, aber das geht ein, zweimal und irgendwie die ist auch nicht so geil, Alter. Nee. Nee, da gibt es auch so und so. Es gibt auf dem Weg, auf der wenn du von Hamburg hier, Eimsbüttel in der Mitte, A24 in Richtung fährst, kurz vorm Horner Kreisel, oder irgendwo da in der Nähe, wenn wir da lang fahren, gibt es eine Bäckerei, ich weiß gar nicht, welche das ist, die haben so Stullen. Mhm. Und das ist nämlich das eigentliche Geheimnis. Ganz ernsthaft, jetzt können wir mal, komm, wir machen ein ganz anderes Fass auf. Warum gibt es 100.000 Bäcker in Deutschland und alle machen immer scheiß schnelle Billigbrötchen, die sie aufbacken noch schnell und hauen da
ein bisschen Remoulade drauf.
Das Ekel, Remoulade.
Servelat. Salami oder so.
Remoulade auf Brötchen, das ist das Verbrechen an der Menschheit.
Nein, weißt du, was das Verbrechen an der Menschheit ist?
Guck mal, Diana, guck mich doof an. Nein, das ist das Verbrechen an der Menschheit. Remoulade auf so Brötchen.
Nee. Weißt du, was das wirklich Schlimme ist? Das wirklich Schlimme ist dieser leicht grün-lila schimmernde, ungewaschene, manchmal sogar noch sandige Lollo Rosso Busch, der so 3/4 aus dem Brötchen rausguckt, einfach nur, damit es pompös aussieht. So.
Genau.
Und dann beißt du dann so einen trockenen Salatbüschel rein so. Und es schmeckt nichts nach irgendetwas.
Pass mal auf, halb aufgeschnitten. Das ist die größte Frechheit. Vorne alles reinstopfen.
Damit man so, wie nennt man das, knust hat.
Ja, und dann sieht das so aus, oh, vorne und hinten ist dann doch nur Trockenbrötchen. Und diese Stullen, die sind halt geil. Ganz simpel. Hau mir da eine Scheibe Käse, ein bisschen Schinken drauf, mach Butter drunter, schönes Vollkornbrot. Ich bin ja auch bereit, diesen 5,50 Euro für so ein Mini-Ding zu bezahlen, nur weil es sich besser anfühlt.
Unter dem letzten Podcast war übrigens ein Kommentar, dass wir beide bitte über Hip-Hop reden sollen und diesen ganzen Büroquatsch und das gegenseitige Austausch einfach weglassen sollen.
Schöne Grüße an dich. Dann, ja, ciao an dieser Stelle.
Redet darüber, was wir können. Die wollen das so Tagesschau-mäßig, so gestaubt. Ja,
ist auch ganz lustig. Es gab auch immer, es gibt immer
mal. Wer Infos will, muss sich jetzt erstmal durchkämpfen durch diesen Quatsch hier.
Ja, vor allen Dingen, es ist ja auch ganz
interessant,
wenn man so diesen Kram macht, wie wir den hier machen, dann kann ich, also ich kann es ja auch ein bisschen verstehen, dass die Leute es dann halt auch hören, um Hip-Hop hören zu wollen, also dass es um Hip-Hop geht, aber unser Leben dreht sich halt nicht nur um Hip-Hop.
Sondern auch um schlechte Brötchen.
Genau. Und um das Club Mate Fund, das hier im Büro rum.
Die sollen das einfach zum Edeka und nicht zum Penny bringen. Dann.
Ich bin hier, wenn ich eine Woche unterwegs, komme ich wieder, auf einmal stehen da wieder 15 Club Mate Flaschen. Ist egal. Was hast du auf deiner Liste? Was ist dir aufgefallen, worüber müssen wir reden? Guck mal, die sinnlosesten 8 Minuten 30, mit denen wir hier mit unserer
Folge. 6 Minuten 15.
Okay. Können jetzt versuchen, so einen Marker zu setzen, so wer über Hip-Hop was hören möchte, kannst du dann vielleicht unten in diese
Kategorie schreiben. Ja, ich mache ja eh immer Timestamps. So ja. Ja, das machen wir.
6 Minuten 30, ab jetzt reden wir über Hip-Hop.
Okay. Wir fangen mit Releases an. Mhm. Womit wir anfangen? Ich würde einfach mal Kontra K sagen, aber das können wir ganz schnell abfrischen, weil wir haben schon über, keine Ahnung, gefühlt 5 Stunden über dieses Album gesprochen.
Und herzlichen Glückwunsch zur 4.1 und irgendwie damit ein Phänomen, das total faszinierend ist. Wir werden ja auch noch über so ein anderes großes Thema reden, was auch ein bisschen mit Erfolgmessung zusammenhängt, aber einfach zu sehen, dass der Typ zum 4. Mal in Folge ein Album auf die 1 bringt. Und ich habe den Satz ja, glaube ich, auch schon in dem Podcast gesagt, der ist in dem
Album des Monats Podcast.
Ja, genau, in dem Album des Monats Podcast gefallen. Ey, wir sitzen da und unterhalten uns darüber und er hört einen Song und da geht es um Lil, irgendein Deutschrap-Song und Lilele und irgendein Fußballname und so. Er guckt mich an und sagt, und mir werft ihr vor, dass ich inhaltslose Texte mache. Und das stimmt schon so ein kleines bisschen. Selbst im 4. Album, selbst wenn es vielleicht dann sich für jemanden, der nicht sein Fan ist, dann trotzdem anhört wie immer die gleichen Phrasen oder immer die gleichen Kalendersprüche, ist es trotzdem inhaltsstärker als vieles, was passiert. Und deshalb auch an dieser Stelle nochmal Chapeau und Glückwunsch zu 1.
Vielleicht auch gar nicht unbedingt, was Inhalte angeht, aber es hat auf jeden Fall Werte.
Ja. Und das stimmt, das trifft
ich glaube, immer noch besser. Das, was man kritisieren kann und was ich auch dann gerne kritisiere, ist dann auf Albumlänge, ich meine, das waren 20 Tracks und dann hat sich das dann alles irgendwann ein bisschen im Kreis gedreht.
Das ist zu lang, aber das hatten wir ja, so? Genau. Ja, ja. Fürs Ausführliche hört euch den Podcast an. Ich finde, das war auch am Ende sehr gut und sehr differenziert, wie wir damit umgegangen sind. 1:50 gefühlt. Ich weiß gar nicht, wie lang das Ding am Ende war.
Irgendwas zwischen 1 und 2 Stunden, ich glaube 1,5 Stunden oder
so. Ja, siehst du. Also, und das ist ganz lustig. Mich haben so ein paar Leute daraufhin das Ding angesprochen und haben mich gefragt, ob man Album des Monats, ob man das Album auch nicht vorher gehört haben sollte. Und ich habe ein bisschen drüber nachgedacht. Ich glaube, es ist schon cleverer. Album hören, vielleicht auch einfach wirklich wie wir Song by Song immer Podcast pausieren, den Song hören.
Das machen tatsächlich viele, dass sie sich das anhören. Wir haben ja auch dann zumindest bei YouTube die Tracks dann in den Timestamps drin. Mhm. Wenn man auch dann nur mal gezielt Meinung zu irgendeinem Track von uns hören möchte, dann kann man das da machen. Und ansonsten hört euch das an, drückt meinetwegen auf Pause zwischendurch und hört dann den Track.
Ja.
Dann macht ihr es genauso wie wir.
Und nochmal Glückwunsch zu 1. Du hast aber auch noch so ein paar EP und den Newcomer mit auf deiner Liste gehabt, habe ich schon gesehen, ne?
Ja. Unter anderem ein Hamburger.
Hamburg ist im Gebäude.
Für sehr talentiert halt DJs.
Erzähl mir mal, was findest du daran talentiert? Oder was ist das, was du magst?
Also da muss man ein bisschen ausholen.
Mach, ich habe Zeit, ich laufe dir nicht weg hier.
Ja, das kenne ich aber anders, mein Freund.
Obwohl, ja, ich merke schon, wir haben noch einen Termin.
Aha.
Ja. Okay, aber ein bisschen hast du noch.
Ich weiß nicht, ob du schon mal von der Flavor Gang gehört hast, solltest du?
Klar.
Das sind Jays und Producer-Freunde wie Maro oder Schoolboy, die sich zusammen auch SBN nennen. Schoolboy und Maro, logischerweise. Mhm. Und andere Rapper, so wie Charlie oder auf jeden Fall 5, 6, 7, 8, 9 Leute, alle sehr talentiert. geben Gas, sind alle Anfang 20 oder so. Und das ist halt, die haben so viel Energie, die die mitbringen und haben Bock einfach Sachen zu machen. Und ich finde die Sachen unfassbar geschmackvoll produziert. Es geht häufig in so eine trappige Richtung, die Jace aber sehr entgegenkommt, weil er einfach Power hat. Das sieht man auch an die Videos, die draußen sind, gerade die älteren Videos, wenn man sich mal Zahnfleisch oder so anguckt, die haben eine Zeit lang sehr viel so One-Take aufgenommen, also die Videos ohne wirkliche Schnitte zu setzen und die davon leben, wie Jace einfach nur performt. Und das bringt es eigentlich ganz gut auf den Punkt, sowohl der Track Zahnfleisch als auch das Video, was die Jungs für mich ausmacht. Und wenn man mal auf einer Live-Show war, dann sieht man das auch, wie diese Power halt sich überträgt auf andere junge Leute. Also es ist sehr junges Publikum, aber alle haben Bock zu feiern und auszurasten. Es ist eigentlich ein einziger Moshpit die ganze Zeit. Und Schoolboy macht die wahnwitzigsten Adlibs auf diesem Planeten, glaube ich, live. Er würde jedem Konzert gut tun, einfach nur, wenn er so mit auf der Bühne stehen würde. Und ja, Jace hat jetzt eine EP veröffentlicht, die Picnic-EP. Die, ich gehe einfach mal davon aus, so ein bisschen eine Brücke schlagen soll zu irgendeinem Projekt, das ein bisschen tiefer greifender wird. Er hat jetzt zwei EPs rausgebracht. Ich denke mal, jetzt als nächstes steht ein Album an oder vielleicht ein größeres Mixtape oder so. Und da bin ich mal gespannt, weil bislang waren es immer nur so meistens Representer oder Tracks über Themen, die eher weniger wichtig sind in seinem Leben, würde ich mal behaupten. Ich denke mal, dass er irgendwann mehr von sich erzählen wird. Ich durfte auch schon mal so die eine oder andere Demo reinhören von Tracks, die eventuell auf dem Album landen werden. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf.
Ich bin da auch gespannt. Ich verstehe schon und sehe schon, wenn ich mir das anhöre, was so die Faszination daran ist, also warum man da was drin sieht. Finde die Songs ganz gut, aber noch nicht so.
Da ist noch Luft nach oben.
Genau, noch nicht so ausgereift, dass sie mich jetzt irgendwie umhauen. Manchmal ein bisschen random, aber das Talent, das verstehe ich schon so, welche Hoffnung man da quasi reinsetzt. Sehe da dann aber so einen, wie soll ich das sagen, so einen interessanten Wegkreuzung, an der er ist, weil von dem, was er da macht und wie sich das so alles anfühlt, könnte ich mir vorstellen, dass das ein Kandidat ist, der auf jeden Fall ein ganz gutes Album machen könnte, aber eigentlich aus seiner Generation heraus und dem Position, wo auch in seiner Karriere ist, eigentlich überhaupt nicht ein Album denken darf, sondern eigentlich in Singles denken müsste, damit er dem Markt entspricht. Und genau diese Schere, ich bin mal gespannt, jetzt aus der Entfernung betrachtet, wie die damit umgehen in dem Camp.
Ja, da bin ich auch gespannt, vor allen Dingen, weil er zwar jung ist, aber ich glaube, jemand ist, der trotzdem so an Hip-Hop-Werte, sag ich mal, festhält. So, es gibt, glaube ich, auch irgendwo eine Zeile von ihm, wo er sagt, so, rede nicht von Respekt, ich habe gezollt. Und ich mag seinen Humor einfach. Also er sagt auf dem neuen Track Wonka, sagt er, glaube ich, bin so Hip-Hop, ich gebe Frauen einen Check und keinen Kuss. Das ist einfach, keine Ahnung, ist genau mein Humor.
Ja, da waren auch noch so ein paar andere Zeilen, an denen ich mir schon wieder überlegt habe, oha. Wenn da jetzt irgendwie die Diskussion über Textzeilen losgeht, dann könnte es auch ihm da an der einen oder anderen Stelle ein kleines bisschen um die Ohren fliegen. Aber ich bin mal gespannt. So, ich bin insgesamt gespannt, wie der sich aufstellen wird und was da passiert. Also
jemand, mit dem er jetzt schon ein, zwei Mal zusammengearbeitet hat, ist OG Kimo. Der hat auch eine EP rausgebracht, eine Boom-Bap-EP.
Und da ist es ja, guck mal, letztes Jahr war die EP...
Skype.
Genau. Ja. Das war alles schon so ziemlich gut und da wurde auch ziemlich viel gleich quasi drin gesehen. Und ich habe die ganze Zeit so ein bisschen das Gefühl, da fehlt noch der eine Schritt. Da geht noch ein Tick mehr.
So. Der Album ist ja schon angekündigt für Winter.
Genau. Und jetzt hat er mit der Boom-Bap-EP aber mal gezeigt, dass es noch eine weitere Facette mehr gibt. Das kann sehr, sehr spannend werden. So. Ich bin gespannt. Ich suche immer noch nach dem deutschen Kendrick Lamar. Und der braucht ja auch ein bisschen, bis er dann da ist, da wo er ist und so, aber.
Vor allem, ich habe bei Kimo, ich fand ihn halt dick, gut produziert von Funkvater Frank und facettenreich, viele Flows. Da habe ich mich halt gefragt, ob da noch irgendwann eine zweite Ebene dazukommt, über die er sprechen wird, oder ob es halt bei den Lifestyle eines Divas bleiben wird, der rappt. Aber. Da haben sich schon einige Themenfelder ergeben, so Depressionen und Ängste, Tod von Familienangehörigen und so. Ich glaube, der hat was zu erzählen.
Dieser Song Tanamo hat zum Beispiel auch auf der anderen Seite etwas geschafft, was ich seit 100 Jahren nicht mehr das Gefühl hatte, dass ich 2019 Song hatte, wo ich beim anfangend so ins Kopfnicken gekommen bin und das Ding rumst so geil, Classic und ist trotzdem New Shit und so. Also mit dem hatte er mich. Ja. So, das war geil. Ich bin gespannt. Ich freue mich drauf. Ich finde übrigens aber auch, dass wir eine sehr gute Talenteschmiede haben, gerade, und da sind wir wieder in Hamburg, denn ich sehe gerade den nächsten Namen auf deiner Liste. Mhm. Ich muss unbedingt mal über Jail reden, weil ich das total faszinierend finde. Vielleicht historisch oder kurz zusammengefasst, ist Hamburger, kommt auf Yentown Crime, oder Hamburg Crime, genau, Entschuldigung, Hamburg Crime Label, was Lucky hier in Hamburger macht, der damals auch schon Einsatz im Straßenhandel gefunden hat, also relativ früher auch schon immer den Puls oder die Hand am Puls hatte, so was in Hamburg los ist. Und ich finde, der hat hier auch wieder bewiesen, dass er ein sehr gutes Auge hat für Jungs, die Talent haben und eine Qualität haben, weil der Typ ist, dieser Jail ist Straße, der funktioniert gut, der kann rappen. Ganz ein klassisches, aber ein sehr gutes Ohr für Beats, habe ich das Gefühl. Jail Beats hat auch was gemacht. Also
ja, jetzt schon. Also er kommt zwar auch aus dem 187-Umfeld,
ja,
also
genau.
Das merkst du an so Sachen wie Jizzes Feature auf der Platte oder Jam Beats Beats und naja, Jam Beats Beats.
Jam Beats Beats.
Hat er. Und ist aber, er war jetzt auch schon mit Cinch im Studio oder mit Sleepwalker.
Ja, Hamburg sieht das.
Ja.
Und das ist das Spannende daran. Und ich finde den sehr, sehr interessant. Vor allen Dingen, weil das Album selber mit allem, was man sich da so angehört hat, relativ. Also es kommt ohne die volle Gangster- und Schimpfwortkeule aus, sondern es ist sehr differenziert. Er sagt sehr, sehr schlaue Sätze. So.
Ja, also vor allen Dingen hat er auch ganz andere Themenschwerpunkte, als man vielleicht vermuten mag. Und ist extrem technisch versiert. Also er hat richtig Bock auf Rappen. Er ist, glaube ich, auch der größte Eminem-Fan 2019, den ich noch kenne.
Und das passt ganz gut. So, in meiner Gegend herrscht die Pest, nicht Caritas, und juckt mich krass, ob du eine Rolex oder Casio hast.
Ja.
In der Zeit, wo alle anderen ihre Rolex als Statussymbole hochhalten wollen. So, ich freue mich drauf. Zino, ich habe Zino dahin geschickt. Der sollte sich mal mit ihm treffen. Und die haben, glaube ich, ein ganz schönes Ding gemacht. Ich glaube, es ist noch nicht raus. Ich weiß das gar nicht.
Ist noch nicht draußen, glaube ich.
Aber muss sein. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass schöne Grüße, Jail, dass wir uns demnächst auch mal sehen und treffen werden, dass wir da mal was Geiles machen. Ja, ich habe Bock drauf. So, Punkt. Hamburg ist im Gebäude.
Okay, dann haben wir Hamburg abgearbeitet und eigentlich würde ich ganz gerne über Skepta sprechen jetzt.
Ja.
Hast du das Album gehört?
Ja, so einmal im Durchlauf. So, zu wenig Zeit in letzter Zeit
gehabt. Du hast ja letztes Mal schon gesagt, so Grime ist nicht dein Ding.
Aber Skepta ist halt auch der auf den, das ist so.
Da kann man sich drauf einigen.
Das ist so wie. Ich gucke kein Fußball, aber WM-Finale gucke ich.
So. Oh, so einer bist du.
Nein, aber das ist den Vergleich, kann ja,
so
ziehen.
So ein Skepta-Fan bist du.
Ich also. Höre kein Grime, aber Skepta, das ist ja ein Showshot, da kannst du ja nichts falsch machen. Und ich finde, genauso klingt das auch.
Ja, also ich habe mich sehr gefreut auf dieses Album.
Warum?
Du hast es ja gerade runtergebrochen, endlich so.
Du guckst gerne WM-Finale.
Genau, ich habe dann meine Autospiegel fahren. Hier, wie nennt man die? Autospiegel-Tattoos oder so? Überzieher nennt man die so? Keine Ahnung. Die habe ich dann mit UK-Flaggen. Jedes Mal, wenn Skepta ein neues Auto ausbringt, bringe ich die an meinen Car2Go an den Smart erstmal. Und dann fahre ich laut mit Skepta und Great Britain-Flagge durch Hamburg und winke wie die Queen.
Fuck Brexit.
Mach aber den Hip-Hop-Arm dabei.
Ja, sehr gut. Finde ich gut.
Genau. Nö, also Album hat mir sehr gut gefallen. Aber was mir so gefehlt hat, war so ein alles überschattender Banger. So ein Track, wo jeder, weißt du, es ist ein extrem stabiles Album, es ist sehr rund so und jeder Track ist gut so und es geht mir sehr gut rein, aber mir fehlt so der eine Track, wo ich sage, ach du Scheiße, was war das denn gerade, und den ich immer als erstes anklicke. So,
wo das Popschwein in dir zugreift, sagst du?
Ja, nicht, es muss gar nicht unbedingt ein
Hit ist Pop.
Es muss nicht unbedingt ein Hit sein, es kann auch einfach ein alles zerberstender Track sein.
Ja, dann ist es ein Hit.
Ja?
Ja, es geht um dein Popschwein. Du kannst dich so oft wie möglich jetzt wehren. Es geht um dein Popschwein da drin. Das Popschwein kann auch dunkel und düster sein und auch keine Ahnung, Smells Like Teen Spirit, aber das ist dein Popschwein, das dafür sorgt, dass es ein Song ist, den du feierst.
Ja, normal, aber keine Ahnung, Mob Ties von Drake ist jetzt auch kein Pop-Hit. So.
Ist das aber der Banger?
Schon ein stabiler Track.
Genau. Oder stabiler Track.
Ja, okay.
Das sind die anderen aber auch. Ich finde, die Singles sind auch stabile Tracks. Also jetzt von Skepta zum Beispiel. Ja. So. Das ist der Punkt. Ich glaube, es gibt dann irgendwann diesen einen Song, der dafür sorgt, dass dann halt
100 Millionen Leute... Ist Vintage von
Ja.
Das ist nämlich auch ein Banger.
Ja, genau. Ich glaube, guck mal, ich glaube, die Grundproblematik daran ist ja auch ein kleines bisschen, dass die Definition von Pop sehr negativ gerade aus Hip-Hop heraus ist. Mhm. Was man vielleicht auch verstehen kann, weil es auch weniger um die Attitude dahinter geht, wie man Mucke macht, sondern einfach den Effekt beim Rezipienten, beim Patienten auf der Hand. Genau, wie heißt das nochmal?
Empfänger?
Ja, genau, beim Hörer. bei die Hörers. Wie das Ding da ankommt, ist halt immer sehr wichtig. Und dann geht es, und das mit dem Popschwein ist ja nur ein Synonym dafür, dass es einfach bestimmte Synapsen triggert, wo einfach jeder so ein bisschen drauf abgeht und sich einigt, ja Mann, das Ding ist ein Hit. Mhm. Den hörst du dir einfach ein paar Mal an und so. Und der kann trotzdem aus dem tiefsten Keller kommen und so anti sein und trotzdem funktioniert das, weil anti auch manchmal Hit sein kann. Da bin ich wieder bei Nirvana und
Billie Eilish.
Ja, genau, solche Sachen so. Das ist ja, aber irgendwie, es geht nicht vorbei. Und ich finde dieses Vintage-Ding von Rin, der arbeitet natürlich auch sehr klassisch mit Dirt Off Your Shoulder Sample da drin.
Nico Bro, was ist das für ein Sample?
Ja, genau. Kann ich dir sagen, mein Gott. Wenn du es nicht weißt, ich erkläre es dir.
Stell mir vor, wie alle so Produzenten, die so auf beatstars.com oder so ihre Beats anbieten, auf einmal panisch und nach irgendwelchen alten Jay-Z-Tracks gesucht haben, geguckt haben, welche Samples kann man halbwegs benutzen und direkt Type-Beats gebaut haben, Rin-Type-Beats.
Mir ist auf der anderen Seite aufgefallen, dass es irgendwie ein, wie soll man sagen, so angefangen bei dem, was Shindy so ein bisschen gemacht hat. Und ich muss, es gibt ja bestimmt noch Vergleiche, die wir auch international noch dazu ziehen können. Aber wir haben gerade einen Switch in
Deutschland. Es geht zu den 2000ern zurück. Und ja, das finde ich so geil. Ich habe es von Real Talk, ne? Also es klingt scheiße, aber ich habe vor 2 Jahren meine Freunde, die Mucke machen, zugelabert, dass sie 2000er Mucke machen sollen.
Also hast du das alles quasi angeleiert, was gerade passiert?
Genau, meine Freunde, das sind Shindy und Rin.
Ja, es war quasi deine Idee.
Genau.
An dieser Stelle jetzt die Möglichkeit, wir können gucken, ob wir den PayPal-Link von Kevin mit in die Kommentare hauen können, dass ihr dann ein Danke an Kevin schicken könnt. Oder sonst jetzt einfach in die Kommentare, danke Kevin, das reicht auch aus, dann weiß er Bescheid, dass ihr zugehört habt und dass ihr euch auch so darüber freut, dass Kevin der Grund dafür ist, dass wir jetzt den Sound haben, der samplebasiert Richtung 2000er geht.
Dankeschön.
Ja.
So mehr habe ich noch nicht zu sagen.
Ja.
Ja,
aber guter Song. Doch, ich muss
was
auch
hast du denn gedacht, als du das erste Mal dieses Sample gehört hast? War das direkt so eine Majestätsbeleidigung?
Klar.
Der Jay-Z, was?
Klar, dicker Rin, was, Jungs, was macht ihr?
Was das will der rothaarige Junge da?
Was macht ihr so? Aber ja, am Ende des Tages funktioniert ganz gut. So. Aber mit den Zeilen so kein Dancehall, keine Franzosen-Klischees oder so.
Hatte ich das gepackt oder fandest du das so ein bisschen geheuchelt?
Kann ich dir noch nicht sagen. Das hängt nicht an einem Song. So, mein Bild von Rin, ich bin nicht Zielgruppe, ich beobachte das, ich bin fasziniert von dem, was da passiert, verstehe auch verschiedene Sachen sehr gut, warum sie funktionieren und bin jetzt natürlich genauso, wie soll man sagen, reserviert klingt so hart, aber so, ne, beobachtend sitze ich da und gucke mir an und freue mich mal rüber über einen Song, der so funktionieren kann und der war samplemäßig natürlich einer, der mich gekriegt hat. So, ich finde auch diese Shindy-Nummern da alle ganz spannend so.
Ja.
Und dann ist es wieder ein bisschen näher an meinem Gefühl also ich werde einfach nicht mehr, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mehr der große Freund werde von Pink Dreadlocks tragenden.
Oh, das hat doch nichts mit der Musik zu tun.
Young, doch, von der Gesamtästhetik Youngs und Littles werde, die irgendwie im Gesamtpaket versuchen, einen Lifestyle-Film zu kopieren, der sich für mich 2019 als 40-Jährigen nicht so anfühlt, dass er nahe bei mir ist. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Es geht ja nicht darum, dass ich das nicht cool finde, sondern das ist der Lifestyle, der arm und gefährlich ist, der Jungen und einer anderen Generation und ich das schon versuche, also auch da wieder nachvollziehen kann, für mich erklären kann und sowas alles. Aber natürlich kriegst du mich ja inhaltlich schon viel mehr, wenn du die 2000er aufrollst und dann bist du ja in meinen 20ern.
Ja, verstehe.
Das ist einfach der Punkt.
Ja, wir werden gleich auch nochmal auf Rin zu sprechen kommen, bei den News. Da habe ich was ganz Interessantes mitbekommen die Woche, aber...
Dann lass aber noch mal kurz in den USA bleiben, denn ich habe ja auch noch Denzel Curry gesehen und du hast Speedboat und du meinst aber eben so im Vorgespräch so, Denzel Curry, brauchen wir nicht drüber reden. Und
der hat mich enttäuscht.
Ja.
Deswegen.
Warum?
Hat er nicht verdient. Ich habe mir das Album, ehrlicherweise, ich kann gar nicht sagen, dass er mich enttäuscht hat, weil ich mir das Album noch nicht gegeben habe. Ich habe aber die Singles und so vorweg
Und ich finde beide, geil.
Ich fand die so sacklangweilig.
Ja, ich verstehe mal genau. Da war, weißt du,
das ist so 0815 Trap 2019.
Ja, aber es gibt so einen scheiß Effekt bei mir mittlerweile, den ich an manchen Stellen einsetze. Und das ist der, in meine Playlist packen. Ich habe so eine eigene Playlist mir da vorbereitet.
Und dann einfach tot hören, oder?
Und gedanklich halt nicht an Hamburg 18 Grad Regen zu denken, sondern mich so ein bisschen in so ein Vibe zu bringen. Und damit
du trappst nach Miami.
Ja, so, ja, Los Angeles, so Ocean Drive oder so. Und dann 25, 26 Grad und dann Power 106 und dann 26 Werbespots und so und Calls in von irgendwelchen Mummies und
ja, gut, wenn Typen. Ich gerade mit einer Shake Shack-Tüte auf dem Longboard Richtung Strand fahre, dann geht mir der Song auch besser rein.
Und den Effekt, den baue ich mir quasi selber. Den hatte ich zum Beispiel am Wochenende, als ich hier durch Hamburg gefahren bin. Wetter gut, so, und dann funktionieren die Songs. Ganz, ganz simpel getriggert. So. Ich kann dir nicht sagen, was jetzt besonders geil ist am Ende des Tages, aber die haben mich so, und dann habe ich da diesen Speedball-Song habe ich gefeiert und fand ich gut. Und wahrscheinlich habe ich damit alles, was ich 5 Minuten vorher erzählt habe, schon wieder ad absurdum geführt, aber den Song fand ich gut.
Wirklich?
So. Ja, aber fuck you, pay me.
Ach, du Fahnen im Wind.
Genauso ist es ja auch, also ich finde zum Beispiel diesen Song.
Hast du mitbekommen, dass er so ganz viele alte Sachen gecovert hat? Auch so Rage Against the Machine und sowas?
Nee, Album habe ich noch nicht gehört.
Und auch so richtig, also Screamo. Stark. Und er kann's.
Ja, aber dann.
Das dann bockt.
Siehst du, da hab ich ja den doch gut. Ja, sehr gut.
Also das kann man sich gut reinziehen von Denzel Curry. Und auch das Album davor fand ich auch sehr gut. Deswegen war ich vielleicht auch ein bisschen enttäuscht, dass da dann so Sachen um die Ecke kommen, die einfach in meinen Augen erstmal belanglos waren.
Wie fandst du denn die neue Sido-Single?
Nachdem, wie Papa mir Bock gemacht hat auf das Album, hat das Buch, so heißt die neue Single, meine Erwartung etwas geschmälert. Weil ich den Track zwar geil gemacht finde und gut gemacht, aber diesen Flow fand ich dann ein bisschen auf Dauer, auf komplette Tracklänge, dann ein bisschen irgendwie nicht langweilig, aber er war halt einfach zu, es war zu eintönig. Weißt du, ich hätte mir ein bisschen mehr Variation gewünscht. Und es waren so ein paar Zeilen dabei, die einfach nicht mein Ding waren.
Ich bin sehr gespannt aufs Album. Aber den
ich Song, auch, nach wie vor.
Aber ich fand auch den ersten besser als den zweiten Song so. Aber ich mag diese, und das höre ich auch hier raus, ich mag diese, ich gebe einen Fick-Haltung. Die das Album offensichtlich haben soll. So. Und so, ne, dicker wie du denkst, du bist King mit einem Sack, bin immer noch der Lauteste im Ring. Michael Buffer.
Ja, die Aussage an sich, genau, weißt du, was dahinter steckt,
darum geht's.
Unterschreibe ich. Ja. Ne, aber die Art und Weise, dicker, du denkst, du bist der King mit einem Sack, das ist für mich so plump, so, was ist das denn für eine Beleidigung? Es puncht für mich einfach nicht.
Kann ich verstehen.
Das ist aber auch Silos Humor so. Oder so, weißt du, sein Sprech, das hat er immer so dazwischen. Aber ja, also es soll ja eine Punchline sein, aber für mich puncht es in dem Moment nicht. Und dann ist es auch für mich keine Punchline, beziehungsweise keine gute Punchline.
Abwarten, was kommt. Wann kommt Album, weißt du das?
Im September, glaube ich, erst.
Ach krass, haben wir noch ein bisschen Zeit. Da kommen ja noch ein paar Singles bis dahin.
Ja, definitiv.
Dann mal gucken.
Und
wenn ich mich zum Interview mit ihm treffe, dann nehme ich die Frage mit und erzähle ihn ja, also ganz gut, aber die zweite Single, da meinte Kevin auch, Junge. Mal gucken, was er sagt.
Und dann sieht man auf einmal hinter der Kamera nervösen Typen, ungefähr 1,80 groß, auf einmal vom Handy hochguckend.
Ja, genau, irgendwie sowas. Das stelle ich mir so ungefähr vor. Und dann
ich muss ja jetzt zurück ins Büro.
Ja, genau. Und dann die Angst des unkritischen Hip-Hop-Journalismus, der da wieder immer vor die Füße gefallen ist. Einmal Kritik geäußert und sofort auf die Fresse.
Und direkt, scheiße. Ja, der kickt immer direkt so bei mir finanzielle Angst.
Ja, genau. Apropos finanzielle Angst. Es gibt ja schon ein Hauptthema, über das wir reden müssen, das auf jeden Fall auch sehr groß geworden ist.
Ja. Wir dürfen jetzt aber nicht meine Lieblingssingle vom Wochenende vergessen.
Ach so, willst du noch eine Single? Welche willst du denn?
Wir landen von Young Fuck, J. Cole und Travis Scott. Gut.
Hat Spaß gemacht.
Das ist so ein geiler Song. Und ich habe eine Frage an dich.
Ja, jetzt bin ich gespannt. Ich werde sie nicht beantworten können.
Als du ihn das erste Mal gehört hast, ging es dir so, als hättest du ihn schon mal gehört, als würdest du ihn schon kennen? Kam er dir vertraut vor irgendwie?
Weiß ich nicht. Kann ich gerade nicht sagen. Nee, glaube ich nicht.
Weil ich habe ihn gehört das erste Mal als er rausgekommen ist, zu einem Kumpel und er ging direkt rein und wir haben ihn so gefühlt und er kam mir so irgendwie so vertraut vor.
Und dann habt ihr den Song gehört?
Und wow.
Und, das ist schon immer eine Steilvorlage.
Ja. Und dann meinte auch meine Mitbewohnerin Luisa, dass...
Schöne Grüße, Luisa.
Macht die beste Sahne-Rolle der Welt.
Ja.
Und da meinte so, dass ihr der so vertraut vorkam, als hätte ich ihn schon mal gehört. Und dann ist es mir auch aufgefallen, dass ich genau das gleiche Gefühl hatte und dass ich ihn deswegen so gerne mochte. So, und es ging so, als würde ich ihn schon seit 2 Jahren kennen. Und dann habe ich mir ein bisschen drüber nachgedacht und ich glaube, das kommt,
weil es ein Hit ist.
Weil der Beat, ja, weil es ein ekelhafter Hit ist. Und der Beat aber, das ist für niemanden der drei, ist das ein krasser Ausflug. So, der könnte auf jedem Album von den jeweiligen drei Interpreten einfach sein. So, der ist von Team Minus produziert, der auch Middlechild von J. Cole produziert hat. Young Fuck macht sein Ding, wie man es kennt. J. Cole macht sein Ding genauso, wie man es kennt. Nur mit der Ausnahme, dass er, glaube ich, 2 oder 4 Zeilen Autotune dazwischen hat, was wahrscheinlich einfach so der Gag ist, weil es auf einem Young Fuck Album sein wird oder auf einem Young Fuck Projekt. Mhm. Und Travis Scott macht auch sein Ding. Die machen alle genau ihr Ding. Da war keiner große Ausflüge und da werden auch nicht irgendwelche komischen Zeilen abgewechselt, sondern es kommt einfach der erste Part, J. Cole, dann kommt Travis Scott, dann kommt Young Fuck und jeder macht sein Ding und hat nichts mit der anderen zu tun gefühlt. Und für jeden ist es ein Heimspiel.
Ja, das ist dann aber auch, ja, das mag stimmen. Ich glaube, den Effekt verstehe ich auch. Den habe ich wahrscheinlich auch gefühlt, weil es dann so Schurschat-mäßig ist. Du kannst nicht viel falsch machen. Das heißt aber auch, dass die Halbwertszeit des Songs jetzt nicht unbedingt darauf gemacht ist, dass wir den in 5 Jahren noch hören. Das muss man mal sehen. Aber grundsolides, funktionierendes Produkt.
Ja, und wird wahrscheinlich auf irgendeinen, da müsst ihr euch mal Marvin's Room angucken bei uns auf dem YouTube-Channel.
Ja, mach das bitte auch mal häufiger. Ich feiere den so für das, was er da aufbaut. Gerade ist es eine Schande, dass sich das so wenig Leute angucken, weil das echt so gut ist, was Marvin da in seinem Raum macht.
Ja, das ist tatsächlich.
Ja.
Da hat er auf jeden Fall aufgedröselt, weil dieser Song wurde ganz, 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 ganz mystisch angekündigt und da hat er das alles so ein bisschen erzählt.
Ja, geil.
So, jetzt sind wir bei den News.
Ja, du musst noch ein bisschen an die Überleitung arbeiten, mein Junge.
Ja, jetzt habe ich so lange ausgeholt, dann dachte ich so, fertig einfach.
Ja, bitter.
Ja. Wir haben übrigens immer noch keine Einspieler.
Nee, wir brauchen immer noch Einspieler, ne?
Ja.
Aber Aufgabe war es ja von dir, nochmal vielleicht einen Rap-Freund deines Formats, deines Formats und deiner Vorliebe zu finden, der uns was einspricht.
Ja, ich habe da einen Sinn, aber der ist meist sehr schlecht zu erreichen. Obwohl er genug Handys hat.
Hey, ich spreche das nicht ein.
Nein, nicht du. Ja. Ein Freund von uns, auch aus Hamburg.
Ja, sehr gut.
Den siehst du später. Kannst du mal fragen.
Ja, mache ich.
Beim Fußballspielen mit Milo.
Ja, machen wir. Ich habe gerade die Nachricht gekriegt, dass du mitkicken musst.
Ich?
Hm.
Nee, Leute.
Doch, musst du.
Nee.
Doch, musst mitspielen.
Nee.
Doch.
Geht einfach leider nicht. Ich habe leider Bänder, die nicht mehr für die Halle gemacht sind.
Ja, ein bisschen ins Tor. So.
Auf gar keinen Fall. Ich habe Verantwortung. Ich habe hier 2 frische Praktikanten sitzen, die müssen eingearbeitet werden.
Okay, schade. Oh, jetzt sehe ich ja, Diana hat gesorgt. Guck mal, Diana. Guck mal, was sagst du, Diana? Diana, brauchen wir noch einen, oder? Ja, okay. Du musst doch mitspielen.
Das ist dieser langweilige Bürotalk, den niemand von uns hören möchte.
Ja, ich weiß. Ich muss das nur ganz kurz mal nebenbei klären. Was mit unseren beiden Teammitgliedern? Guck doch mal, ob der von denen einer kicken kann. Live seid ihr dabei, wie uns gerade ein Spieler abgesagt hat. Wir hatten nämlich, also wir haben einen Platz, jetzt wird es lustig, wir haben einen Platz für den Kick, was werdet ihr denn ja demnächst auch bei Backspin TV sehen. Team Millionär gegen Team Backspin verlost über Instagram. Und dieser Typ, der den Platz gewonnen hat, hat jetzt original 1,5 Stunden vor Anpfiff abgesagt, weil er sich dann ein Bein gebrochen hat.
Oh, Emre?
Ja.
Emre aus Bergedorf, wenn du das hier hörst, er hat so stabil abgekickt in seiner Videoperformance, womit er sich beworben hat.
Es ist so
und
bitter,
er hatte
Alter.
So Bock, oh Gott.
Hat sich sein Bein gebrochen. Gute Besserung,
Emre. Oh, das finde ich traurig. Ja, gute Besserung.
Und jetzt brauchen wir noch einen Spieler. Und wenn ihr das hier hört, ist schon durch, aber mal gucken. Ihr werdet sehen, ob wir jemanden gefunden haben.
Ach, früher noch. In die Soccerhalle sind wir mit 2 Autos gefahren, haben gewonnen.
Ja, genau. Mal gucken. So, zurück zum Thema.
Ja, Arett von Rin.
Ah, okay, das ist dein Thema, alles klar.
Genau, der ist diese Woche auf sämtlichen Streaming-Portalen, so wie auf YouTube, verschwunden. Einfach aus dem Nichts, wurde gelöscht. Der war seit 2017, der war auf dem Eros-Album drauf, also dem Debütalbum von Rin, und seit 2017, als es erschienen ist, gab es eigentlich immer mal wieder Debatten über diesen Track, auch in allen Sexismus-Debatten, die seitdem aufgetaucht sind, wo er immer wieder gerne erwähnt, weil Rin da unter anderem propagiert, dass Sex und Kondom doch viel geiler ist, und es ist ja okay, weil er liebt sie. Und der Höhepunkt war dann eigentlich, machen wir Liebe, Babe, im Bett, dann schreist du Arete. Also jetzt A, war das grammatikalisch falsch, was er da macht. Und B heißt Arete, hör auf, stopp, sowas auf Französisch. Das heißt, so, machen wir Liebe im Bett und du sagst nein, so, scheißegal, es geht weiter. So, weil, ne, und deswegen wurde er sehr viel kritisiert und jetzt ist dieser Track verschwunden.
Weißt du warum?
Ich habe Elvi geschrieben und ich habe auch dem Label geschrieben, aber keine Antwort erhalten.
Aha.
Ich gehe davon aus, ehrlich gesagt, dass es von Künstler- und Management-Seite aus passiert ist, weil hätte Spotify jetzt irgendwie im Rahmen größerer Sexismusdebatten im deutschen Rap diesen Song jetzt einfach entfernt, dann hätte es A, irgendwie Mitteilung gegeben und B, glaube ich, wäre es größer geworden, diese Mitteilung, und dann wären halt auch noch ganz andere Tracks auf dem Prüfstand gewesen.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob sie ihn jetzt einfach so, ob das so gewollt war, ihn still und heimlich quasi verschwinden zu lassen, oder ob das andere Gründe hat, aber ich gehe ehrlich, also meine Wunschvorstellung wäre so eine Selbstreflexion einfach. So, Rin ist ja auch ein junger Typ. Vielleicht hat er sich jetzt 2 Jahre später gedacht, möchte ich dann vielleicht doch nicht mehr so mit in Verbindung gebracht werden.
Ja, kann sein, ne?
Da waren auch Zeilen drauf, wie du gehörst mir wie einem Araber. So, solche Geschichten. Oh, fast das Mikro geklatscht.
Ja, interessant. Wir müssten auf jeden Fall nochmal eine weitere Quelle dazu bekommen, um mal ein kleines bisschen mehr zu verstehen, warum das passiert. Vielleicht gibt es irgendwann nochmal eine Verkündung dazu oder irgendeine Information. Die Tatsache, das spricht aber schon dafür, dass vielleicht auch die Kritik an dem Song dazu geführt hat, dass die Leute das jetzt, also dass da was passiert ist. So, ja. Mal gucken. Aber ansonsten kann man jetzt gar nicht mehr so viel mehr dazu sagen. Es ist aber eine interessante
Richtig,
Erkenntnis.
Richtig, es ist einfach nur eine News, so, wo ja. man jetzt leider ohne Statement nicht so viel zu sagen kann. Vielleicht hat das auch mit dem Asta-Festival in Paderborn zu tun, wo jetzt diese Woche bestätigt wurde, da hatte Crow letztes Jahr starke Probleme. Da gab es eigentlich eine Debatte wegen Crows sexistischen
Bedingungen für das Booking beim Asta-Festival in Paderborn war, dass er den Song auf den Streaming-Diensten runternimmt.
Und da hat er gesagt, okay.
Mach ich, Jungs.
Nee, das wird es nicht gewesen sein, aber trotzdem gut, das Festival ist auch mit offenen Augen.
Ja, booken. Okay, ja, sehr spannend. So. Ey, ist eine Frechheit. Nächster Büro-Rant, das ist jetzt hier 20 nach 1. Und jetzt kommen die Ersten hier schon mit dem Essen reingelaufen. Das ist eine Frechheit. Ich habe Hunger. Benni, machst du mir eine Portion fertig?
Toll Snacks.
Oh, Schande.
Das ist die von gestern.
Ah, guck mal.
Tja.
Schande. Egal. Ach, guck mal, gleich. Der alte Food-Blogger da. Weiter, was hast du auf der Liste? Was war dir noch wichtig?
Mir hören wichtig, gekaufte Klicks sind mir sehr wichtig.
Finde ich aber auch ein Grund.
Wenn ihr jetzt diesen Podcast hört auf YouTube und auf Spotify,
200.000. Wundert euch nicht über die 3,5 Millionen Klicks in diesem YouTube.
Nach zwei Stunden.
Interessantes Thema.
Wie hast du das aufgefasst alles? Und die Doku, wie fandst du die Doku überhaupt von Y-Kollektiv, die das aufgedeckt hat?
Guck mal, da ist ja der erste Punkt. Ich bin ja Teil von Team Steuerung F.
Oder aufgedeckt haben möchte.
Mhm. Ich bin Teil von Team Steuerung F, also weil ich für die ja Sachen mache. Und
ich glaube, wir müssen erstmal kurz erzählen, was überhaupt passiert.
Also, genau, das sind ja die Kollegen von woanders. Das ist schon immer das andere Camp. Insofern bin ich dann noch ein kleines bisschen kritischer und gucke mit einem Auge, hochgezogene Augenbraue.
Ein konkurrierendes Funkprodukt auf YouTube. Also.
Nein, Quatsch. Also, ich habe es mir angeguckt. Eine Reportage, 20, 25 Minuten darüber, dass bei Steuerung F, bei Y-Kollektiv.
Möchte ich jetzt nochmal Steuerung F vielleicht reinstreuen?
Ja, Steuerung F. Das mache ich aber wahllos. Setze den Satz immer nochmal zwischendurch. Steuerung F.
Claudio Pizarro.
Genau, Steuerung F. Also, die haben eine Dokumentation, eine kleine Reportage darüber gemacht, dass es ein Vermummter, wie hieß er?
Kai
erzählt hat, ich habe für die Top 5 Rapper in Deutschland die Klicks gekauft damit und habe sie alle so groß gemacht.
Und im Auftrag.
Ja, im Auftrag, genau. Und hat dann daraufhin 20 Minuten Plattform gehabt, quasi, um seine ganze Geschichte zu erzählen. Lanciert von dem Aufbau eines Songs, mit dem man das Gleiche versucht hat, die gleichen Mittel zu anzugehen, um den Rapper Error, wie hieß er, 213 oder so, auf jeden Fall den Error 281, genau, den quasi auch in die Charts zu faken.
Ja, er hat gesagt, er macht einen Hit.
Genau.
Oder einen Star aus ihm, wenn er einen Track selber produziert. Und ein Video selber produziert.
Ilhan Koskun hieß der.
Fun Fact, ja? Hat früher bei mir im Heimatkaff Fußball gespielt.
Ah, sehr gut.
So mit Freunden zusammen und hat mir auch jemand mal erzählt, hier, kennst du diesen Ilhan noch? Ich so, ja, vom Sehen oder vom Hören. Ja, der ist jetzt Kameramann in Hamburg und arbeitet auch für Funk. Vielleicht hast du ihn bisher mal über den Weg gelaufen. Nee, leider nicht, aber so fällt er mir jetzt wieder auf die Füße.
Ja, ganz interessant. Als ich das gesehen habe, habe ich aus einem natürlichen Reflex heraus mir gedacht, okay, krass, wenn sich da irgendeiner hinstellt und sowas zu erzählen, wird schon irgendwo ein Funken Wahrheit an der ganzen Geschichte dran sein.
Also die Diskussion um Klicks ist ja jetzt auch keine neue.
Genau, darauf will ich nämlich hinaus, dass das ja jetzt kein Geheimnis ist. Fand es in der Machart und quasi im Prinzip nur eine Quelle, eine Person sagt das und ich gebe dem 20 Minuten Raum, um das alles zu erzählen. Das ist schon ein kleines bisschen, ne?
Ja, dass er das dann auch angeblich macht, weil ihm die Freundin von einem Rapper ausgespannt wurde.
Das macht das alles
noch wieder ein bisschen dubioser und naja, ne? Also
vor allen Dingen macht es das auch vom innerlichen, also vom Gesamtprodukt so ein kleines bisschen sehr angreifbar. Interessant war dann, finde ich, wie das Netz oder vor allen Dingen die Stars, die damit zu tun hatten und auch Labels sich geäußert haben. Natürlich hat jedes Label, also vor allen Dingen die direkt angesprochenen,
Groove Attack zum Beispiel,
aber generell sich alle klar davon distanziert und von einem fairen Wettbewerb gesprochen. Xatar selber hat ja groß und breit sich dazu geäußert und hat, ich glaube insgesamt sogar zwei, also zumindest ein 13-minütiges Statement, weiß ich noch, also das ziemlich ausführlich war, wo er versucht, alles zu widerlegen. Und dann aber auch so Leute wie Samy Deluxe, der sich dazu geäußert hat, Yen Delay hat sich dazu geäußert, aber auch, und das war der letzte interessante Punkt für mich, so auch Debo hat da ja ein bisschen mehr zugesagt, was ein insgesamt ganz interessantes, rundes Bild zur Sache gegeben hat. Und mein Tenor bei allem ist so, ich glaube jetzt nicht, dass man aufgrund eines Y-Kollektiv-Berichtes per se jetzt Xatar und Groove Attack oder Xatar und seinem Label da sofort zu Gericht ziehen muss, Verurteilung, Feierabend, weil dann am Ende allein schon die Verkaufszahlen von der Mero-Tour zeigen, dass es schon den einen oder anderen gibt, der offensichtlich anfängt, sich die Musik in der letzten Zeit gehört hat und deshalb bereitwillig auch 5000 Leute in der Halle bringt, um ein Konzert zu füllen. Also da passiert ja schon was. Nichtsdestotrotz, ja, und das ist.
Aber es sind halt auch, jetzt am letzten Freitag kam ja auch wieder ein neuer Track von Mero raus, Malediven, wo man auch sagen muss, einfach, sorry, aber der Track wurde gefühlt schon viermal ausgekoppelt. So, es ist einfach, sind nur andere Worte, aber die Hook ist eigentlich eins zu eins die gleiche, ja, wie zum Beispiel bei Baller los. Und da sind Screenshots, da kann ich jetzt leider nicht sagen, wie echt die sind oder nicht, weil ich selber nicht so früh am Start war, als bei YouTube der Track hochgeladen worden ist. Aber da gab es Screenshots, wie es nach 28 Sekunden nach Upload schon 130.000 Aufrufe gab. Und das hat nicht mal ein großer Filmtrailer. So. Ne, also, aber ob diese Screenshots jetzt echt sind oder nicht, es sind ja viele Trolle natürlich auch unterwegs, gerade bei Themen wie diesen.
Ich glaube, da kommt nämlich noch ein zweiter wichtiger Faktor dazu, dass man nicht vergessen darf, dass Musikindustrie schon ihr ganzes Bestehen lang jeden Trick genutzt hat, um Zahlen zu verbessern und Charts zu manipulieren und die Position des Künstlers zu verbessern. Das hat Debo nämlich auch ganz gut auf den Punkt gebracht und da gehen auch meine Gedanken so ein kleines bisschen hin, dass sobald du ein Schlupfloch hast und die Möglichkeit hast, etwas zu machen und dass du versuchen wirst, diese Chance zu nutzen, um den Vorteil zu schaffen.
Die Deluxe-Box war ein Schlupfloch.
Ach, das geht schon früh. Das geht in den 60er Jahren los mit Abnahme und den Zahlen von den Rückläuferzahlen von CDs, die dann einfach nicht mit angegeben wurden und damit Verkaufszahlen nach oben geschnellt sind, obwohl nur eine von 10 Platten verkauft wurde, aber man hat halt angegeben, man hat 10 von 10 Platten verkauft. Und bis heute, und das wird halt dadurch, dass du im digitalen Zeitalter einfach jeden scheiß Code knacken kannst und überall etwas was fingieren kannst, es ist alles ein bisschen einfacher. Und da sind natürlich so gerade so Streaming wie Spotify gefragt. Wenn jemand in der Lage ist, also rein technisch, auf der einen Seite in der Lage ist, 100.000 Accounts zu erstellen, mit denen er einen Song streamt.
Ja.
So, dann ist das technisch einfach Faktor machbar. Und dann kannst du da an der Stelle nicht viel dagegen machen. Dann ist auf der anderen Seite die Frage, wie du als Streamingdienst oder dann noch GfK mit diesem Thema umgehst. Und was bedeutet das eigentlich für die Karrieren da drin? So, also,
wie ja, gesagt. Die GfK versucht das ja natürlich auch zu überprüfen. Mhm. Und in dem Fall von Error 281 ist es auch geschehen. Und da haben sie gesagt, dass von diesen 100.000 Streams, die der Song letztendlich erzeugt hat, nur 6.000 gezählt worden sind. Mhm. So, weil da Auffälligkeiten festgestellt worden sind. Allerdings stand die GfK jetzt dort natürlich auch extrem im Fokus.
Nee, ich glaube, das ist aber vorher passiert.
Okay.
Ich glaube, das ist schon während der Reportage passiert, wenn ich es richtig verstanden habe, dass diese Lösung, also okay, quasi schon während des Prozesses war und nicht erst nach Veröffentlichung. Mhm.
So. Okay, verstehe.
Das macht es schon auch wieder dann glaubhafter.
Okay, aber es ist natürlich extrem schwer, glaube ich, vor allem, wenn man sich mal anguckt, wie viel so rauskommt am Wochenende. Und es wurde auch betont, dass es mitunter sehr schwer zu erkennen sei, weil unter diesen Fake Plays halt nicht nur eigens dafür erstellte Spotify- oder Streaming-Accounts notwendig sind oder da sind, sondern auch eine Vielzahl an gehackten Accounts. Also zum Beispiel dein Account oder mein Account könnten diese Klicks mitgenerieren. Mhm. Und das ist dann natürlich noch schwerer nachzuvollziehen. Was ich ganz witzig fand, aber war natürlich Reaktionen aus dem Umfeld von Rappern, so wie Flair zum Beispiel, der direkt wieder laut war, wie man ihn kennt. Von wegen, er habe es schon immer gewusst und schon immer gesagt, dass Rapper Klicks laufen. Und daran besteht für mich ehrlich gesagt auch kein Zweifel, dass es Künstler gibt in jedem Genre, auch im Rap, die sich sowas natürlich aneignen.
Ja, und du kannst es halt nicht, vielleicht manchmal nicht beweisen. Und du tust dann auch manchen Leuten Unrecht, obwohl sie vielleicht auch einfach einen sehr guten Erfolg gefeiert haben. Das ist ein verdammt schwieriges Feld. Ich fand zum Beispiel die Aktion so rund um, was Jan Delay dann gemacht hat, erst auch ein kleines bisschen sich darüber lustig machen.
Stimmt, und da wollte ich nochmal dich nach deiner Meinung zu fragen.
Wollte ich gerade sagen, aber danach in die Solidaritätsbekundung zu gehen, auch einen sehr interessanten Punkt. Denn ich fühle auch so ein kleines bisschen, was er da meint, dass man an irgendeiner Stelle auch einfach mal...
Ich glaube, du musst es nochmal kurz zusammenfassen.
Klar machen muss, dass es eine Hip-Hop-Szene ist. Zusammenfassung ist, Jan Delay hat das ganze Thema mitgekriegt, hat sich dann zuerst ein bisschen hämisch darüber geäußert, so wie Samy Deluxe auch gemacht hat, und hat danach dann aber in einem großen, hat den Tweet wieder gelöscht und hat danach in einem großen Instagram-Statement gesagt, dass es nicht hämisch und nicht verbittert klingen soll und er deshalb das gelöscht hat, weil es eigentlich um eine Szene geht und er deshalb findet, dass man auch einfach mal Hip-Hop-Szene first denken soll und wir sind eine Bande und sowas früher und das darf nicht verloren gehen und deswegen hat er jetzt einfach mal Props für die ganzen Leute ausgerufen. Und ich mag den Faktor zum einen, kann aber auf der anderen Seite auch immer so ein bisschen verstehen, dass man vielleicht nicht pauschal Absolutionen vergeben darf. So, mal gucken. Das kann ich selber noch nicht ganz genau sagen.
Ich hab dieses Statement nämlich auch gesehen, wo er sich dann entschuldigt und sagt so, ja, war Quatsch, war verbittert und so.
Ja.
Und einerseits fand ich es sehr stabil, dass er dieses Ansagevideo gemacht hat an Qatar und gesagt hat, man muss an Werte festhalten und die Hip-Hop-Kultur, die muss zusammenhalten und so weiter. Dann allerdings kam ein Punkt von ihm, den ich seltsam fand und nicht richtig, wo er gesagt hat, da muss ich halt weiter im stillen Kämmerlein mit meinen Jungs mich über Dinge beschweren, die bei uns passieren und ablästern sozusagen, aber ich muss es ja nicht öffentlich machen, sagt er, weil ich möchte der Hip-Hop-Szene nicht schaden. Aber ist das dann der richtige Weg, so wieder alles, was ein, also seiner Meinung nach zum Beispiel oder meiner Meinung nach oder deiner Meinung nach falsch läuft, dass dann wieder nur zum Schutze der Hip-Hop-Gemeinschaft, das dann nur zu Hause auszusprechen und nicht öffentlich?
Ich verstehe, was er sagen will. Und ich finde, das ist ein Punkt, wo wir uns auch in den letzten Wochen so ein kleines bisschen...
Also ich verstehe auch den Punkt, aber das kann man doch nicht so lösen.
Lass mich jetzt mal kurz dazu meine Ausführungen zusammenfassen. Ich sehe den Punkt, den er davor hat, weil es ein bisschen um dieses gemeinschaftliche Gefühl geht, was verloren gegangen ist in den letzten Jahren. Aus der Generation, aus der er kommt, da war es groß. Danach ist es große Industrie geworden. Und wir führen ja ständig immer den Kampf extern greift intern an. Intern muss sich positionieren. Wir haben kritische Themen, wir müssen gucken, wie wir mit denen umgehen. Aber, und das ist halt der andere Punkt, man darf über das Ganze nicht an der Stelle vergessen, dass wir immer noch eine Community, eine Szene sind. Und ich glaube, im Kern...
Wir sind eher 10 kleine Szenen.
Nee, ich verstehe schon, was du meinst. Natürlich hat, das haben wir auch so ein Fett Toni, sieht sich nicht mit, wem auch immer, 187 oder wem auch immer,
ja, im gleichen Boot. Ja, die sitzen nicht im gleichen Boot, aber in der gleichen Flotte.
Ja, genau. Genau, da bin ich wieder bei dem wunderbaren Hip-Hop-Baum von Base.
Den möchte ich bis heute noch mal skizziert haben.
Ja, keine übrigens. Sorge, wirst du noch bekommen. Das wird auch noch
vielleicht alles kommen. Vielleicht so ein
A3-Poster. Der hat da auf jeden Fall Bock drauf, wird sich da was machen. Aber weil es im Kern doch so ein kleines bisschen dazu fasst, wir dürfen nicht immer den Fehler machen, dass wir uns die ganze Zeit gegenseitig auf den Kopf hauen. Auch weil man per se Themen kritisch sehen muss. Man muss sie manchmal auch aus der Szene heraus verstehen und vielleicht nicht pauschal Verurteilungen mitnehmen, weil sie von außen kommen.
Ja, aber weißt du, mal kommen die Kritik von außen, aus dem Feuilleton oder aus von sonst wo, und dann heißt es immer, ja, ihr habt ja keine Ahnung von dieser Szene, ihr wisst gar nicht, wie das funktioniert. Dann, wenn die Szene was sagt, dir weiß, wie alles funktioniert und selber die Szene ist, dann heißt es, was soll das? Das ist nicht kameradlich, das ist Szene gegen Szene, was soll das? Wir machen uns gegenseitig kaputt. Diese beiden Argumente werden immer wieder rausgeholt.
Mhm. Und deswegen gibt es auch kein Schwarz und Weiß.
Ja.
Aber ich finde, man darf, und das ist vielleicht etwas, was im Zweifel auch in der Zeit, in der wir uns gerade befinden, nicht vergessen, dass wir trotzdem immer noch Teil von der Hip-Hop-Kultur oder dieser Szene sind, mhm, und dieser Rolle auch ein kleines bisschen bewusst bleiben müssen. Und intern natürlich Kritik äußern sollen, wenn es bereit ist, oder wenn es Punkte gibt, wo Kritik geäußert werden soll, aber nicht immer die Pauschalverurteilung von außen automatisch mitzugehen.
Ja, da bin ich bei dir.
Und selbst wenn Ratar und sein Team an irgendeiner Stelle gemauschelt hat rund um Dinge, was ihm da vorgeworfen wird, sind sie deshalb jetzt nicht die einen Bösen zwischen,
nein.
Zwischen
lauter weißen Schafen? Ich möchte die auch gar nicht so dahinstellen. Die haben natürlich, haben die da auch Schaden von dieser Doku davon getragen. So.
Ja.
Auf jeden Fall. Und es ist sehr schwer, sich dagegen zu wehren. Was aber auch in dieser Doku klar wird, beziehungsweise von dieser einen Quelle, die es gibt, dass es sehr schwer ist, nachzuvollziehen, von wem überhaupt, wenn überhaupt, Klickkäufe in Auftrag gegeben worden sind. Das muss nicht vom Label kommen, das muss nicht vom Management kommen, das kann auch, also ich könnte jetzt Klicks kaufen für irgendeinen, was weiß ich, UFO-Song, weil ich es ihm gönne oder so.
Ja, das ist ja schon der nächste Punkt.
Ne, das ist einfach auch nur eine PayPal-Überweisung und ein Link, den ich angebe, welcher Track denn bitte jetzt boomen soll.
Ja.
Ne? Deswegen, es ist sehr schwer nachzuvollziehen, das kann auch irgendein Kumpel gewesen sein von irgendeinem Künstler, der dachte, er tut ihm einen Gefallen. Oder halt auch nicht. Manchmal sind es Einzelfälle.
Oder es war einfach Kai, der sich gedacht hat, nee, ich ärgere dich jetzt nochmal ein bisschen.
Kai, der ominöse Social-Media-Experte, wie er sich ja selber nennt, soll ja angeblich auch Ratar zugestimmt haben, zu einem Treffen zu kommen, wo sie dann so ein Q&A machen quasi. Aber laut Rap-Einigkeit und Freiheit von Hubi Koch, wo er sich nochmal mit Ilan Koshkun unterhalten hat, war das ein Fake-Kai, der sich da auf Instagram gemeldet hat. Also wird es wohl doch kein Ratar und Kai-Treffen geben.
Oh Mann.
Also laut diesem Kai soll es auf jeden Fall, er es auf jeden Fall selber nicht. Naja.
Wir werden auf jeden Fall die Antwort heute nicht kriegen. Es wird auch weiter Thema bleiben. Ich bin mal gespannt, wie sich entwickelt. Ich fand nur sehr interessant, wie darauf reagiert wurde. Und vor allen Dingen, egal ob jetzt richtig oder falsch ist, es hat dafür gesorgt, dass Staub aufgewirbelt wurde, von dem man jetzt mal gucken muss, wie der quasi wieder weggekehrt wird und was danach dann überbleibt. So, spannend.
Wurden eigentlich Klicks gekauft bei deinem Montana Black Interview, oder?
Ja, 1 Million Klicks in 12 Minuten. Ja, 12 Stunden, glaube ich. Nee, aber es war schon krass. War beeindruckend. Ich habe ja, und vielleicht kann man hier mal ganz kurz die Geschichte dazu erzählen, warum ich das gemacht habe. Ich habe Montana Black kennengelernt über Hip-Hop-Kontakte. Der ist ein großer
Instagram.
Ein persönlicher Kontakt, der große Hip-Hop-Fan. Und habe mit ihm zusammen, habe mich mal getroffen, habe mich mal unterhalten, habe mal vorher diese ganzen Schlagzeilen von ihm natürlich mitgekriegt und wollte einfach mal hören, was für ein Typ das ist. Und er hatte quasi mich angefragt, meinte, er würde gerne einmal ein großes Interview geben auf seinem Kanal. ob ich mir das vorstellen könnte. Und dann habe ich mir das alles angeguckt, habe mich mal mit ihm getroffen, habe mich mal mit ihm unterhalten, habe gemerkt, es ist ja ein guter Typ. Mhm. So. Der hat schon, ich betone es immer gerne, der ist schon irgendwie assi, aber er ist ehrlich. So. Und das ist irgendwie, das macht's. Und dann haben wir uns dazu getroffen und haben uns quasi 2 Stunden oder anderthalb, wie viel das waren, für einen Talk bei ihm in Buxtehude getroffen und haben auch wirklich mal alle Themen, alle Schlagzeilen, alle Punkte, die es gibt, auch kritisch hinterfragt. Und ich muss am Ende ja, und das ist ja vielleicht ein Punkt, den man auch immer noch mal klar machen muss, ich muss ja nicht immer einer Meinung sein mit dem, was die Leute dann sagen und muss jetzt nicht ihren Standpunkt 100% vertreten, aber inhaltlich mich mit ihm auseinandersetzen und vor allen Dingen auch ehrlich und offen damit auseinandersetzen. Und am Ende des Tages kann ich sagen, es gibt vielleicht 1, 2, 3 Punkte, wo ich nicht seiner Meinung bin. Mhm. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich insgesamt ist ein sehr spannendes und sehr aufschlussreiches Gespräch fand er über eine Person, die verdammt groß und verdammt erfolgreich und damit auch verdammt viele Menschen hinter sich hat.
Ich habe in beide Interviews so reingeguckt und kann das nachvollziehen, was du gerade erzählst, weil
er ist auf was jeden ich hier Fall, so laber.
Ja, er ist auf jeden Fall ein Charakter. Mhm. So. Ich habe mir das jetzt aber nicht zu Ende reingezogen, weil diese ganze YouTube-Twitch-Welt, das ist, also da bin ich teilweise mit in Berührung, aber eigentlich juckt mich das nicht großartig. So, und,
aber du wirst doch Teil von davon bald.
Von dieser YouTube-Welt?
Von der Twitch-Welt.
Ja, ein bisschen FIFA-Daddeln kann ich ja wohl. Ja, aber,
genau. Mal gucken.
Aber ich weiß, ich ziehe mir jetzt keine Livestreams rein, wie jemand zockt oder so. Das ist einfach nicht meine Welt.
Sein Community-Effekt dahinter war aber
schon der ist krass,
beeindruckend. Ja. Das waren nämlich wirklich 12 Millionen, 1 Million Klicks innerhalb von 12 Stunden.
Krass. Ja, ich glaube, es sind jetzt so wirklich 1,5 Klicks.
Genau.
Und dann kam mir noch ein zweites Format raus, 50 ja. Fragen, auch bei ihm auf dem Channel.
Ich hat glaub, er sich das gewünscht, auch. Genau. Das ist auch der Grund, warum die beide da platziert sind. Wir hätten es auch bei uns machen können, aber er hat
das habe ich mich gefragt, warum nicht wenigstens eins Format bei uns
rauskam. Nee, weil er auch mal bei beiden meinte, nee, Nico, ich bin kein Hip-Hopper und ich gehöre da nicht auf dem Backspin-Kanal.
Das ist aber eine gute Ansage.
Ja, finde ich auch. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, kann ich verstehen. Und es ist auch so ein kleines bisschen, es war für mich auch mal so ein Testballon, wie das denn funktioniert oder wie es ablaufen würde, wenn ich einfach mal auf andere Plattformen gehe. Und es hat hier super funktioniert, weil es in seinem Rahmen war und trotzdem kann ich wie Nico in Anführungsstrichen meinen Job machen, kann kritisch sein, kann weil sie quasi, weil er mich haben
wollte. Kritisch mit Socken an auf dem Sofa bei ihm zu
genau,
Hause.
Genau, Schuhe ausziehen. Ja. War gemütlich da. Aber ich kann auf jeden Fall meinen Job machen, wie ich ihn immer mache.
Ja.
Und es passiert aber in seiner Community und das war ganz interessant. Ist dann auch vielleicht damit auch ein Role Model Beispiel dafür, wie man es nochmal machen könnte. Also ich mache das jetzt ja gerne häufiger mal, Aufruf in die Kommentare, wenn ihr etwas seht, wenn ihr der Meinung seid, ich müsste mich mit jemandem anderen, der nichts mit der Hip-Hop-Szene zu tun hat, mal unterhalten und dann muss mal das große Interview gemacht werden. Dann sagt mir Bescheid, schreibt es mir in die Kommentare.
Oliver Kevin sammelt
das dann. Ja, genau.
Das wäre geil.
Kevin, wenn du wüsstest. Nächstes Thema.
Hausaufgaben.
Ja. Habe ich mir angehört. Ich bin ja ein sehr großer Freund von Montenegro Zero gewesen, dem Haiti-Album Anfang 2018, weil ich einfach ihre Art und dieses Künstlerische so gerne darin mag. Hab aber auch den fehlenden Erfolg, der da drin mit zusammenhing, quasi daran festgemacht, dass sie einfach, also ich glaube, das kann man auch mal ganz offen so sagen, einfach nicht alle Latten am Zaun hat. Die ist einfach zu verrückt, zu wild, ich glaube, unhandelbar. Künstler durch und durch. Und merke aber, dass diese Single, die du mir mitgekommen hast, dieses Aleguchi-Ding, das ist eigentlich das voll Klischee-behangen und voll damit auch fast ein Jahr zu spät wirkt es. Das wäre eigentlich eine gute Single für ein Album 2018 gewesen, in meinen Augen.
Alles,
ich bin also zu Ende. Lass mich kurz
der Titel enden. Führt dich erstmal in die Irre auf jeden Fall.
Ja, aber ich finde auch von der Gesamtästhetik so. Mhm. Das wäre etwas, was 2018 hätte kommen müssen. Nicht ein komplett geschriebenes Montenegro Zero Album, sondern auch mal sowas. Weil das war nämlich das Schöne daran. Das ist einfach, es hatte Flow, hatte Harmonie.
Aber Montenegro Zero war ja nicht geschrien durchweg. Es war vielleicht einen Ticken zu viel Hochglanz. Und ihre Stimme war noch quäkiger, nerviger,
ja, genau.
als sowieso schon. Ich glaube, das wollte Kitschkrieg auch ganz explizit so.
Aha.
Ja, weiß nicht, das war mir damals auch alles ein bisschen zu viel mit Montenegro Zero. Ich finde die Platte nicht schlecht.
Aber da haben wir auch ein Album des Monats rausgemacht, ne?
Ja, haben wir. Also ich finde die Platte bis heute immer noch nicht schlecht. Es ist immer noch eine gute Platte, aber ich glaube nicht das, was sich alle Seiten damals erhofft haben, was es sein könnte. Und ich glaube auch, so generell so ein bisschen Umfeld war auch nicht so super happy mit der Platte. Ich bin zumindest mit den Leuten, mit denen ich mich da unterhalten habe, aber es ist nach wie vor, Ich finde Bahama Mama ist ein geiler Track, so, da sind ein paar andere gute Tracks drauf, aber was soll's. Und jetzt geht's meiner Meinung nach wieder, es sind nämlich jetzt ein paar Singles rausgekommen, ich glaube 3 an der Zahl. Die werden wahrscheinlich alle auf dem Projekt Album Mixtape Whatever Perroquet sein, das Haiti angekündigt hat, für bald, ohne Datum. Alle 3 Singles von MacLeod produziert, steht ihr richtig gut, finde ich. Es klingt sehr dick und es erinnert mich wieder ein bisschen an die City-Tarif-Zeiten. Das Tape, was sie damals mit Azerjohn aufgenommen hat. Passenderweise dazu hat sie letztens mal mit 100 Ausrufezeichen City Tarif 2 getwittert, was gleich bei mir Nostalgie-Kicks und Vorfreude ausgelöst hat. Ich hoffe, dass sie es wirklich macht. Und Alles Gucci fand ich deswegen so gut, weil es für mich Haiti recht gut zusammenfasst und auf einen Punkt bringt. Einerseits, wie sie sich selber sieht, wie sie sich selber gerne als Künstlerin versteht. So dieses Trash-Chick meets Hollywood-Star-Promi, so potenzielle TMZ-Kandidatin, so wie sie gestalkt wird mit Paparazzis und wie man sie mit irgendwie komischen Männern durch die Gegend laufen sieht, auf roten Teppichen so, und man sieht, es ist so eine komische Koks-Hotel-Star-Affäre. Keine Ahnung. Und dann der Shot des Jahres, wirklich. Die haben das Video in Paris gedreht, als der Notre Dame brannte. So, einfach im Hintergrund sieht man so diese Flammen aufkeuchen und sie guckt auf den Notre Dame, wie er da in Flammen steht. Also kannst du dir halt nicht ausmalen, kannst du nicht kaufen, kannst du nicht planen. Einfach gut gemacht.
Ja, ich verstehe deine Lobeshymne darauf.
Und dieses Alles Gucci, ich weiß, sie sagt so, es ist alles gut in dich, aber man spürt einfach in den Track, nein, es ist nicht alles gut ohne ihn.
Ja.
So. Alles Gucci.
Ja. Ich bin gespannt. Ich bin ein kleines bisschen vorsichtig. Ich warte ab, was passiert. So. Ich lasse mich bei ihr im Moment gerne davon abholen, dass
es ist jetzt auch nicht
der
so,
künstlerische Wahnsinn, der vielleicht an vielen Ecken ein Tick zu komplex gedacht ist, irgendwie kompatibler für jedermanns Ohren wird. Man muss schon rein eintauchen, um das zu verstehen, was ja, du auch siehst.
Safe, natürlich muss man das. Aber für diejenigen, die es gemacht haben und denen es jetzt so ein bisschen wie mir ging, dass Montenegro Zero so ein bisschen nicht das war, was sie erwartet haben, gerade nachdem es so pompös, yo, jetzt kommt jetzt mit Kitsch kriegen und alle waren so, ach du Scheiße, was kommt jetzt? Und dann das ATM-Mixtape war dann auch nicht so ganz meins. Und jetzt geht es wieder für mich in eine Richtung, die ich persönlich sehr gerne mag an ihr, und deswegen wollte ich drüber reden.
Ich habe dir was anderes mit auf den Weg gegeben. Ich habe dir Kinderzimmer Productions von 1996, das Gegenteil von Gutes gut gemeint.
Ja. Und ich weiß genau, warum du das ausgesucht hast. Weil er da am Anfang sehr vorausschaut, Textor muss man sagen, der Rapper der beiden, der Producer ist quasi Modo. Davon erzählt, dass so jemand von ihn von der Seite angeschnackt hat und gesagt hat, ey, ich weiß, warum es bei euch nicht läuft. So, eure Hosen müssen enger werden, ihr müsst euch voll tätowieren, ihr, weißt du, eure Musik ist eigentlich total egal, Hauptsache das Konzert geht ab, so, die Leute müssen Spaß haben, so, keiner muss auf die Musik achten oder auf die Texte hören, so, ihr müsst ein bisschen blenden halt. Und das ist ganz geil, dass sie 96 schon genau diese Inhalte haben und das Rap heute genau so ist. Mhm. So wie sie es vor über 20 Jahren schon quasi gesagt haben, wie es als einen schlechten Vorschlag abgetan haben. So, ja, wir wissen schon, dass wir es so machen müssten, um zu verkaufen, aber wir wollen nicht. So, und jetzt ist es halt genau so. Und ja, inhaltlich gut, so. Ich find's auch geil produziert, so. Das rumpelt alles. Ich glaube, das sind irgendwelche James Brown, Drum-Samples von Funky Drummer von James Brown, so. Das macht schon Spaß. So, die Bassline bockt, aber er rappt so anstrengend.
Ich liebe ihn.
So, dass diese lang verschachtelten Sätze, ja. Und dann dieser Tribe Called Quest Flow, so, und
das 1996, most underrated.
Da muss man so genau hinhören. Genau. Und es ist sehr, also nicht, dass ich sowas auch gerne mag. So,
ne? Viel zu anstrengend für deine jungen Ohren und dein junges Hirn.
Nein, das nicht. Aber ich finde es auf 5 Minuten einfach mit diesem.
Dann sitzt jemand bei mir und denkt laut, macht sich Gedanken, denkt.
Hip-Hop, Anfang 90er, wir rappen jetzt hier auch auf Deutsch, Flow. So, das ist schon ein bisschen anstrengend.
Oh, ich mag das so gerne. Jedes Kinderzimmer Productions Album war
eine. What you hear is not a test. Reverend Turpie.
Ja, nee.
So gefühlt.
Das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Ein sehr schlauer Satz auch am Ende, mit dem jede der Geschichten beendet wird. In der ersten.
Was mir besser reingegangen ist, war ein anderer Track, den ich dann zufällig danach gehört habe, ne? Ist Wir sind da, wo oben ist.
Ja.
Den fand ich sehr gut.
Ah, das wäre einer der nächsten gekommen, die ich dir nochmal vorgestellt hätte. Aber ja, naja, okay. Gut.
Aber ich finde, ein Subjekt, ein Objekt, ein Prädikat wiederholt das und du hast was Besonderes gesagt.
Ja. Das ist nämlich der Punkt bei Kinderzimmer Productions. Und geh mal ein bisschen über das deine.
Ich weiß ja auch, dass sie Legendenstatus haben.
Nee, Moment. Dass deine deutsche Vorurteile, der 96er Sprachgebrauch und der Textform und sowas alles. Lass mich kurz anbringen, dass das alles, leg das mal zur Seite. Das sind auch alles Totschlagargumente, die man Kinderzimmer Productions um die Ohren hauen kann. Aber. Sie sind insofern vielleicht nicht Legende, sie sind most underrated aus der Zeit, weil sowohl musikalisch Quasimodo da einfach krass sample-lastigen, jazzigen Sound gemacht hat, der war unheimlich trocken, der war unheimlich Untergrund, es war unheimlich deep.
Die hatten auch hier und da Probleme mit Samples.
Genau,
so,
genau.
Die erste Platte wurde, glaube ich, vom Markt genommen, weil ein Sample nicht geklärt war.
Ja, genau. Ja. Die Stranglers oder so waren das, glaube ich. Da war es irgendwie
so ein. Dann haben sie später auf Alben so, haben sie dann einfach so Samples weggelassen und sagen dann einfach, hier wäre jetzt Sample von so und so
da
gekommen eigentlich.
Naja. Also die Mucke ist einfach krass nerdig. Das ist das ganze Ding, war krass nerdig. So, es war immer
schon alles so Kinderzimmer- und Keller-Production wirklich. Ne?
Ja, genau. Und ich fand aber Textor, und der Name war auch gut gewählt, war einfach der schlauste Textor. Mhm. Und der hat so viel sehr, sehr schlaue Sätze schon 1996 in meinem jungen 18, 19, 20-jährigen Ich immer erzählt, mit denen ich sehr gut quasi damals durchs Leben gehen konnte und die mir bestimmte Dinge beigebracht haben.
Ja, so, ja, wahrscheinlich ging es dir dann so wie mir, als ich mit 16 Prinz Porno gehört habe und dachte, hier, der erzählt noch was.
Genau, und das Level von dem, was ein Text so erzählt, zu dem, was dann aber über die Zeit gekommen ist, weil da war dann noch mehr auch immer der Versuch, so einen Markt zu entdecken. Mhm. Und Kinderzimmer hat das damals schon, das haben sie nicht geschafft. Es gab zwei Alben, die so ein bisschen auf Major-Label-Basis herausgekommen sind, aber das war nicht. Das ist nicht Major, was die gemacht haben. Und deshalb für mich bis heute, glaube ich, most underrated und trotzdem auch mit einer der wichtigsten Sachen, die ich aus dieser Zeit mitgenommen habe.
Ja, aber ja, du tust auch immer so, als würde mich das so, als würde ich sowas pauschal ablehnen. So diesen,
ja, du machst ja immer deine Witze über 90er-Jahre-Rap.
Nee, ich mache mich da nicht drüber lustig.
Doch, du machst dich da sehr über lustig. Und deswegen habe ich dir übrigens den nächsten Song ausgesucht, genau für diese Basis. Der nächste Song, den du lernen, die Hausaufgaben für die nächste Folge sind Der Tobi und das Bo.
Okay.
Wir sind die Besten im Waschkeller-Mix. So heißt der Song. Ist auf dem irgendwie Wir sind die Best-Offs, Genie und Wahnsinn liegen dicht beieinander. Auf dem Album, das ist so ein Best-Off-Album, da ist das der Bonus-Track, der mit dabei ist.
Okay.
Wir sind die Besten.
Ich hatte diese Woche so ein bisschen Schwierigkeiten mit der Auswahl.
Mhm.
Und ich gebe dir jetzt mal was Internationales mit.
Mhm.
Georgia heißt der Track.
Ach, wir gehen auch international, nicht nur deutsch?
Ja, habe ich jetzt mal so gemacht, einfach weil.
Okay, du bist der Chef hier im
Reden. Ja, ich will dir halt Sachen mitgeben, die mich wirklich interessieren. So.
Okay.
Und wenn ich gerade nichts Geiles finde auf Deutsch, dann gebe ich dir was anderes mit.
Okay, ja, gut zu wissen. Dann bringe ich dir, dann nehme ich nächstes Mal was Französisches.
Okay. Ich gebe dir Georgia von Kevin Abstract mit.
Okay, den kenne ich, glaube ich, tatsächlich nicht.
Also du kennst seine Band, Brockhampton.
Ja, ah, okay, alles klar. Ja.
Er ist so quasi der Leader, das Georgia, Mastermind da. Dahinter.
Ja. Gleich schon mal gegoogelt. Okay, I got Georgia on my mind.
Mhm.
Ist er das?
Ja.
Ja, den höre ich mir an. Sieht jetzt schon gut aus von den Bildern her. Textlich.
Direkt mal die Texte nachlesen, oder was?
Ja, der steht hier schon
gleich. Hast du nicht mal mehr Zeit für eine Abmod jetzt, oder was?
No. Nee, ich lese den bei so ein kleines bisschen. Ich überlege, ob ich was in die Abmod einsetzen kann. Nee, meine ich. Ich nehme den mit, Kevin, Handschlag Faust. War mir eine Freude. Das war Backspin Stammtisch.
Handschlag Faust, wer mir jetzt in die Kommentare schreibt, was Frequency heute macht und ob er noch produziert, ob er irgendwas veröffentlicht, das frage ich mich mit einigen Leuten seit Monaten. Haben wir auch schon in großen Hip-Hop-Runden intern drüber diskutiert, haben keine Antwort darauf gefunden. Schreibt es mir, sagt es mir, ich möchte es wissen.
Okay, dann mache ich jetzt auch. Ich stelle jetzt auch eine Frage, die ihr mir vielleicht auch in den Kommentaren beantworten könnt. Woran liegt es eigentlich, dass die Sachen von STF nicht bei Spotify oder Deezer oder iTunes sind? Oder Apple Music oder was auch immer, bei keinem Streaming-Dienst? Weil ich wollte dir nämlich eigentlich einen anderen Song geben. Warum ist kein STF auf den Streaming-Plattformen?
Vielleicht wahrscheinlich, weil sie nicht wollten.
Das kann ich mir nicht vorstellen.
Wie bei Ärzte, wie war es noch? Nee.
Vielleicht muss Falk Schacht die Frage beantworten. Triggert mal, schreibt Falk Schacht, schöne Grüße von Nico. Er soll mal beantworten, warum STF nicht auf Streaming-Plattformen
ist. Und was Frequency macht, der weiß das bestimmt auch.
Genau. Danke, bis bald. Ciao.
Ciao.